Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit André Hatting. Guten Morgen und herzlich willkommen. Der Ostersonntag steht vor der Tür, das ist für die Christen das bedeutendste Ereignis des Jahres. Wer nicht so gläubig ist, der hat es vielleicht eher mit dem Osterhasen und dem Eiersuchen. Vielleicht färben sie auch gerade schon eifrig, während sie uns zuhören. Und wieder andere können mit diesem Brauch so gar nichts anfangen. Und damit sind wir mitten im Thema. Tanzen in Mai, Fastnacht, Tonnenschlagen, Boßeln, Sternsingen. Wir könnten eigentlich unseren gesamten Kalender nach den unterschiedlichsten Bräuchen und Traditionen ordnen. Es gibt Dutzende in Deutschland, bunt verteilt von Nord nach Süd, von Ost nach West. Aber woher kommen die eigentlich und wie wichtig sind sie noch oder vielleicht gerade wieder? Darüber wollen wir heute mit Ihnen ins Gespräch kommen. Rufen Sie uns an, erzählen Sie uns, welche Bräuche und Traditionen Sie haben. Die Telefonnummer ist 0800 2254 2254. Ich wiederhole nochmal 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse Gespräch mit AE. @deutschlandfunkkultur.de, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Mein Gast heute ist Werner Metzger. Er ist Professor für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie an der Universität Freiburg. Man könnte auch sagen, er ist der Experte in Deutschland, wenn es um die Geschichte und die Bedeutung von Bräuchen geht. Guten Morgen, Herr Metzger.
Guten Morgen, Herr Hartigen. Ich
freue mich, dass Sie bei uns sind. Herr Metzger, wie feiern Sie eigentlich Ostern? Haben Sie da eine besondere Tradition?
Nicht, dass ich wüsste. Also wir feiern das in der Familie sehr herkömmlich. Es muss natürlich Ostereier geben. Die Kinder sind zu groß, als dass man die Ostereier noch suchen würde. Aber man hat natürlich auch den Osterhasen in Form kalorienreicher Schokolade. Mhm. Aber nichts, was nun irgendwie herausragend wäre. Da gibt es Bräuche, die sind sehr viel spezifischer, die aber wir jetzt nicht pflegen.
Sie haben das schon angesprochen. Es ist eigentlich ein christliches Fest, aber die meisten haben es dann doch eher mit den bunten Eiern und den Osterhasen. Woher kommt das eigentlich mit diesen bunten Eiern?
Ja, die bunten Eier lassen sich ganz einfach erklären. Die Buntheit stelle ich mal hintan, aber die Eier als solche sind nicht ganz unwichtig, denn dem Osterfest voraus geht ja nach christlicher Tradition, nach katholischer Tradition eine 40-tägige Fastenzeit, die nach Fasnacht mit dem Aschermittwoch beginnt. Und in der Fastenzeit war es nicht erlaubt, Fleisch von warmblütigen Tieren zu essen und auch alle damit zusammenhängenden Produkte, also auch alle Laktizinien, waren verboten. Und das hieß im Endeffekt kein Fleisch, kein Geflügel, keine Eier, kein Schmalz, kein Fett, keine Butter, keine Milch, kein Käse. Das mal wegzulassen von der Speisekarte, das macht ja schon einiges aus.
Schwierig, ja.
Natürlich. Nun konnte man das Schlachten von Großvieh einstellen. Schwieriger war das mit dem Federvieh. Denn Hühner, vor allem mit Beginn der warmen Jahreszeit, beginnen wieder munter zu legen. Deswegen hat man das Problem so gelöst, dass ein Großteil der Hühner, der potenziellen Eierproduzenten, noch vor der Fastnacht geschlachtet worden ist. Die sind als Zinshühner abgeliefert worden und wanderten dann in die Suppentöpfe des Adels und der Geistlichkeit. Nichtsdestotrotz hat der überlebende Restbestand der Hühner auf Ostern hin, ja, man könnte fast sagen, ein frühes EU-Problem produziert, nämlich einen Eierberg. Und die Eier mussten weg. Und das ist der Grund, warum sich an Ostern die Bräuche rund ums Ei drehen und warum es auch viele Bräuche gibt, bei denen man bewusst in Kauf nimmt, dass auch Eier dabei zu Bruch, dass sie kaputt gehen.
Gut, jetzt haben wir das mit den Eiern geklärt. Was wir nicht geklärt haben, ist, was der Osterhase nun damit zu tun hat und warum versteckt man die Eier?
Ja, wenn man das so genau wüsste, also der Osterhase ist ein etwas schwieriges Wesen. Es gibt die unterschiedlichsten Erklärungen dafür. Man nimmt ihn manchmal als Fruchtbarkeitssymbol. Manchmal hört man aber auch die Deutung, dass er ein missverstandenes Osterlamm sei. Christliche Deutungen besagen, er komme vielleicht vom sogenannten Drei-Hasen-Bild. Das war eine Darstellung der Dreieinigkeit Gottes. Da hat man drei Hasen so kreisförmig angeordnet, dass sie zusammen nur drei Ohren haben. Die gingen also ineinander über. Und diese Form der Trinität, der Dreifaltigkeitsdarstellung, die dann später übrigens verboten wurde, weil sie theologisch nicht die Wesensgleichheit, die Wesenseinheit, aber nicht die Wesensgleichheit darstellen sollte, also ein schwieriges theologisches Problem, all das könnte zum Osterhasen geführt haben. Aber was natürlich merkwürdig ist, dass der Osterhase angeblich die Eier legt, das wird ja manchmal auch behauptet, und dass er sie versteckt. Das hat sich ja dann bis zur Kinderpädagogik entwickelt mit der berühmten Häschenschule, die die älteren Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich noch kennen. Aber der Osterhase ist tatsächlich ein Problem. Dass man den Kindern den Bären aufbindet, um ein anderes Tier ins Spiel zu bringen, den Osterhasen als Eierleger darzustellen, darüber hat sich schon ein Professor der Universität Heidelberg am Ende des 17. Jahrhunderts aufgeregt.
Na, ich finde das schön, dass Sie gesagt haben, der Osterhase ist ein Problem. Also spätestens, wenn die Kinder dann 6, 7 oder 8 werden, dann ist es auch für die Eltern ein Problem. Was machen sie nun? Den Osterhasen gibt es eigentlich nicht. Da steht man vor dieser großen Frage, wie erkläre ich es dem Kinde? Bei uns war die Tochter ganz diplomatisch und hat dann erstmal noch mitgespielt, weil sie dachte, wir freuen uns so darüber, dass sie noch an den Osterhasen glaubt.
Es gibt Gott sei Dank hat die Welt noch größere Probleme als ja. Den Osterhasen. Ich hatte, wenn Sie schon persönliche Dinge erzählen, auch ein sehr persönliches Erlebnis, als ich bereits in die Schule ging. Es war, glaube ich, die 2. Klasse, da hoppelte in einem ganz normalen Vorstadtgebiet in einer Kleinstadt in Süddeutschland vor unserem Haus ein Hase, ein Feldhase vorbei. Ich hatte in der Wohngegend noch nie einen Hasen gesehen. Meine Eltern haben mich gerufen und haben gesagt, schau, da ist der Osterhase. Und ich habe daraufhin in der Schule und bin wahrscheinlich für wahnsinnig gehalten worden, allen Mitschülern erklärt, den Osterhasen gäbe es tatsächlich. Ich hätte ihn gesehen. Hat ja in gewisser Weise auch gestimmt. Aber ja, so kann man manchmal verspätet noch einen Glauben wiedergewinnen.
Schöne Geschichte. Sie haben vorhin gesagt, es gibt Bräuche zu Ostern, die kennt in Deutschland zumindest jeder. Das ist eben zum Beispiel das Eierfärben, das ist das Verstecken. Dann haben Sie aber uns so ein bisschen neugierig gemacht, denn Sie haben auch gesagt, es gibt noch ganz urige Bräuche, die nicht so viele kennen zu Ostern. Haben Sie da ein, zwei Beispiele?
Ja, also wie urig sie sind, ist immer so eine Frage. Aber was sehr spannend ist, da wird es auch fast ein bisschen wissenschaftlich, das sind die sogenannten Eierläufe. Ich habe ja schon gesagt, dass es eine Reihe von Bräuchen im Umgang mit Eiern gibt, wo man auch den Verlust von Eiern durchaus mit einkalkuliert. Und eine Form des Umgangs mit Eiern, das sind die Eierläufe. Man legt dazu eine lange Reihe von Eiern in regelmäßigen Abständen aus und dann entsteht ein Wettspiel. Einer muss diese Eier auflesen und ein anderer muss in der Zwischenzeit eine große Strecke zurücklegen und irgendwo am Zielpunkt einen Krug Bier oder irgendwas Sonstiges abholen. Und dann ist die Frage, wer gewinnt. Jeder schaut sich das natürlich an und sagt, na klar, die paar Eier sind schnell aufgelesen, der andere, der wird auf jeden Fall verlieren. Das ist aber nicht so, denn jedes einzelne Ei dieser Eierreihe muss einzeln zurückgetragen werden in einen Korb, der dafür aufgestellt ist. Das heißt, Ei Nummer 4, wir gehen mal aus von 1 Meter Abstand, ist bereits ein 8 Meter Lauf. Ei Nummer 50, ein 100 Meter Lauf, Ei Nummer 100, ein 200 Meter Lauf und plötzlich sieht man, die Strecken, die beide zurücklegen müssen, sind gleich lang. Und das hat man zum Anlass genommen, schon sehr früh Textaufgaben in Mathematik zur sogenannten Summenformel zu entwickeln, die als Beispiel den Eierlauf genommen haben. Das ist nämlich die Addition der gleichmäßig wachsenden arithmetischen Reihe. Beispiel, der Mathematiker Gauss soll einmal in seiner Schulzeit von einem Lehrer dadurch ruhig gestellt worden sein mit seinen Klassenkameraden, dass die Schüler die Aufgabe bekommen haben, sie sollten alle Zahlen von 1 bis 100 zusammenzählen. Damit, glaubte der Lehrer, sind sie eine Zeit lang beschäftigt. Nun hat aber der kleine Gauss entdeckt, die erste und die letzte Zahl der Reihe, 1 und 100, ergibt 101. Die zweite und die zweitletzte, 99, und 2 ergeben wieder 101, also ist 50 mal 101 die Summe aller Zahlen von 1 bis 100. Das ist die Summeformel und die hat man am Eierlauf geübt.
Also man kann Ostern auch mit mathematisch kniffligen Fragen zubringen.
Auch dieses geht.
Ja, ich bin dann doch eher derjenige, der die Ostereier versteckt und sie dann suchen lässt. Ich glaube, das reicht mir dann zu Ostern.
Ich sehe es auch ein bisschen weniger komplex.
Ich möchte auf einen Punkt noch zu sprechen kommen. Den haben Sie vorhin angedeutet, das hing mit den Eiern zu tun und dieser Fastenzeit. Was ich interessant finde, ist, dass dieser christliche Brauch Ostern tatsächlich bei vielen nicht mehr diese christliche Bedeutung hat. Aber auf der anderen Seite gibt es viele, auch bei mir im Bekanntenkreis, die für sich trotzdem diese Fastenzeit, obwohl sie nicht religiös sind, trotzdem diese Fastenzeit wieder für sich entdecken. Also dann sagen die sich, ich mache jetzt mal 40 Tage ohne Alkohol zum Beispiel. Ist es ein Indiz dafür, dass die Bedeutung von Bräuchen wieder zunimmt?
Sie hat wahrscheinlich gar nicht abgenommen, aber Bräuche ändern sich natürlich auch. Sie erleben einen Funktionswandel und in einer Zeit, die, gerade wenn man jetzt an die christlichen Bräuche denkt, viele Bräuche sind ja christlichen Ursprungs, in einer Zeit, die eine starke Säkularisierung erlebt, da lösen sich die Bräuche dann sehr häufig von den ursprünglichen Glaubensinhalten und gewinnen dann eine neue Bedeutung. Was also zunächst eine Bußübung war, um sich auf Ostern vorzubereiten, asketisch zu leben, um die Leidenszeit und dann aber auch die Auferstehung Christi tief im Inneren nachvollziehen zu können, das wird heute jetzt mehr so ein bisschen unter dem Aspekt des körperlichen Wohlbefindens gesehen. Irgendwann mal sich selber herausfordern, irgendetwas nicht mehr zu essen, abzunehmen auch. Heute hat es sozusagen eine medizinische Komponente. Interessant ist dann die weitere Frage, warum springen die Kirchen teilweise auch auf diesen Zug auf? Das zeigt, dass Bräuche natürlich auch Hybridformen entwickeln können, dass sich verschiedene Absichten, Intentionen dabei überlagern können, und das wird spannend.
Mein Experte Werner Metzger, was bedeuten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Bräuche und Tradition? Erzählen Sie uns davon. Rufen Sie uns an. 0800 2254 2254 ist die Telefonnummer. 0800 2254 2254. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Sabine Nehls ruft uns an aus Berlin. Guten Morgen, Frau Nehls.
Ja, guten Morgen.
Sie haben einen besonderen Brauch zu Ostern.
Ja, ich weiß nicht, ob er besonders ist, aber meine Familie stammt aus dem Baltikum. Meine Vorfahren sind im heutigen Lettland geboren, als Deutschbalten. Und als wir Kinder waren, wurde ein Brauch zu Ostern ja aus dem Baltikum in unsere Familie getragen. Und zwar hieß es das Eierkullern. Das haben wir in den Wohnungen, weil ja meistens zu Ostern das Wetter dann nicht so schön ist, wie es in diesem Jahr ist, haben wir in den Wohnungen eine Schräge gebaut. Und die hartgekochten Eier, die Kinder mussten dann hinter dieser Schräge stehen, hatten jeder ein hartgekochtes Ei in der Hand und haben das die Schräge runtergekullert, dieses Ei. Und natürlich hat derjenige gesiegt, dessen Ei am weitesten kullerte. Ich weiß nicht, ob das ein Brauch ist, den auch Ihr Gast dort kennt. Also wir haben das mit großem Vergnügen jeden Ostern durchgeführt.
Ich bin mir fast sicher, Herr Metzger, dass Sie diesen Brauch kennen.
Den kenne ich sehr gut. Und zwar ist es ganz interessant, wenn Sie jetzt sagen, wo Sie den Brauch in der Familie her haben. Den kennt man nämlich sehr häufig im östlichen Europa und eben im Baltikum. Zum Beispiel die Sorben in der Lausitz, die kennen diesen Brauch auch. Man kennt ihn aber auch in Polen, man kennt ihn in der Slowakei und wie gesagt eben auch da, wo Ihre Familie herkommt. Schön, dass Sie das noch weiter pflegen.
Frau Nehls, weil Sie das gerade erzählen, lustigerweise habe ich gestern mit einem Freund mich über Osterbräuche unterhalten und er erzählte mir auch vom Eierkullern, wie Sie es beschrieben haben, aber er hatte eine Variante. Bei ihm war das so, er ließ auch die Eier herunterrollen von einer Schräge und unten waren auf dem Fußboden Geschenke aufgestellt. Und das Ei oder dessen Ei diese Geschenke berührte, der durfte dann die Geschenke behalten. Und die anderen Eier, die nur so rumlagen, die mussten liegen bleiben.
Aha, also das ist ja nun nochmal eine Steigerung. Das haben wir nicht so durchgeführt. Der Sieger bekam sicher auch dann in der Familie ein Schokoladenei oder was auch immer dann ausgehändigt. Aber das ist ja nun nochmal eine sehr, sehr schöne Variante.
Das ist
ja
gewissermaßen ein Boccia-Spiel auf der schiefen Ebene, wenn man so will.
Kann man so sagen. Ja, man
hat aber eines ist natürlich auch interessant, wenn ich vorher gesagt habe, man nimmt in Kauf, dass Eier dabei auch zu Bruch gehen. Ja. Beim Eierkullern kann das ja wohl vorkommen, auch beim Eiertitschen oder beim Eierticken, wo man die Eier wie in einer Art Zweikampf in Anführungszeichen gegeneinander tippt und derjenige, dessen Ei Bestand hat und nicht zerbricht, der hat gewonnen.
Das kenne ich vom Muschelziehen an der Nordsee. Man nimmt zwei Muscheln, zieht die und dessen Muschel dann gebrochen hat, der hat verloren. Und irgendwann
ganz
hat
genau
jemand eine Champions-Muschel, die dann 50 Muschel zerrissen hat. Das
ganz
war
genau
ein großer Spaß. Frau Nehls, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Ja, ich danke Ihnen für Ihre Sendung. Alles Gute und frohe Ostern.
Danke, ebenso.
Ebenso.
Hermann Bando ruft uns an aus Berlin. Sie haben auch einen speziellen Brauch, Herr Bando. Guten Morgen.
Guten Morgen. Wir haben als Kinder immer auf dem Nachttisch einen Apfel vorgefunden am Ostersonntag und mussten den aufessen. Und nach dem Aufessen dieses Apfels durften wir dann erst reden.
Aha,
Sie, einfach Schweigeverbot.
Das habe ich noch nie gehört. Kennen Sie das, Herr Metzger?
Das muss ich sagen, habe ich, glaube ich, irgendwo mal gehört, aber sehr häufig ist dieser Brauch nicht. Auch schwer zu sagen, wo er wirklich herkommt. Er könnte natürlich mit dem Schweigen der Fastenzeit zusammenhängen, aber das ist eine sehr weitreichende Erklärung, keine Erklärung, ein Erklärungsversuch. Aber auf jeden Fall eine nette Übung, bei der man sich ja selber auch disziplinieren muss.
Herr Bando, haben Ihnen Ihre Eltern erklärt, warum das so ist? Oder war das einfach klar, da war der Apfel, den müssen wir jetzt essen, danach dürfen wir reden?
Genau, so war es.
Keine Erklärung seitens der Eltern.
Ich habe auch unter den Geschwistern, haben wir dann im Nachhinein jetzt im Alter versucht, das mal rauszukriegen, aber es wurde keine Erklärung abgegeben.
Haben Sie diesen Brauch dann weitergegeben? Pflegen Sie den heute auch noch?
Nein, nein.
Und war das für Sie damals als Kind etwas Wichtiges, weil es für Sie zum Ostern dazugehört hatte? Oder fanden Sie es eher lästig, dass Sie erst diesen Apfel essen mussten, bevor es dann irgendwie ans Suchen ging?
Nee, das war Uso, das war Gebrauch. Ostern, Sonntag gibt es früh den Apfel auf dem Nachttisch und danach dürfen wir erst reden.
Der Apfel zu Ostern. Ja, interessanter Brauch. Herr Brando, Dankeschön für den Anruf und Dankeschön für diesen Brauch. Vielleicht ist ja etwas, das sich dann bei anderen auch durchsetzt, zumindest bei kleinen Kindern.
Dieser Brauch ist ja fast schon etwas auch wie ein kleines Ritual und zeigt natürlich, dass auch Bräuche, die nicht unbedingt von vornherein erklärbar sein müssen, das Leben, das Dasein gliedern. Also man freut sich, wenn sie bevorstehen, man zehrt davon, wenn sie vorbei sind und irgendwann weiß man, jetzt kommt wieder der Tag im Jahr, wo wir genau dies oder jenes tun. Unser Leben hat ja so ein bisschen seine Rhythmen verloren. Wir sind außer Tritt geraten, wir wissen auch gar nicht mehr so genau, wie wir mit der Zeit umgehen müssen. Man muss schon Zeitseminare machen, um Zeit einteilen zu können. Und vor allem hat das Jahr für uns seine Zyklizität verloren. Das war in früheren Jahrhunderten, in früheren Generationen noch ganz anders. Da war die Zeit etwas, was so gewissermaßen um sich selbst gekreist ist und wieder in sich selbst mündete. Und etwas von dieser Zyklizität der Zeiterfahrung, das geben Bräuche einem zurück. Auch solche kleinen Bräuche, wie zum Beispiel die Sache mit dem Apfel am Ostersonntagmorgen.
Was ich auch interessant finde, wie sich Bräuche wandeln, vor allem was die sehr strenge Auslegung betrifft und dann die weniger strenge Auslegung. Viele Hörerinnen und Hörer kennen sicherlich das Osterfeuer. Ist in diesem Jahr ein bisschen schwierig, zum Beispiel in Brandenburg wegen der Trockenheit. Da sind sie zum Teil verboten. Generell aber kennt man das. Es gibt ein großes Feuer. Ich dachte eben, naja, so wie ich das auch kenne, dann kommen die Jungs von der Freiwilligen Feuerwehr. Die freuen sich, dass sie mal was abfackeln können. Dann wird halt reisig und irgendwie Sperrmüll aufgetürmt und dann wird das abgebrannt. Aber nein, eigentlich ist es so, da gibt es eine ganz spezielle Dramaturgie. Da müssen, glaube ich, die Jungs des Dorfes ursprünglich irgendwie in einer Art Zeremonie das Brennholz holen oder so ähnlich. Herr Metzger, helfen Sie mir.
Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe Geschichte. Überhaupt die Feuerbräuche sind sehr spannend. Also der Brauch des Osterfeuers hat natürlich mit der Liturgie und mit der Religion zunächst mal was zu tun. An Ostern kehrt ja sozusagen das Licht, das Lumen Christi zurück in der kirchlichen Liturgie. Vor allem im katholischen Bereich ist ja das noch so gut erkennbar. In der Osternacht wird die Osterkerze entzündet, das Licht wird in die Kirche zurückgetragen, das nicht geleuchtet hat über die Kartage. Und aus diesen religiösen Bräuchen sind dann immer mehr spektakuläre Bräuche geworden, das Abbrennen des Osterfeuers oder die Osterräder, die brennend ins Tal gerollt werden in Lüchte. Und manchmal sieht man ja auch, wie Bräuche dann einen Funktionswandel erleben. Wenn wir gerade bei den Feuerbräuchen sind, dann kann man das sehr schön an einem europäischen Brauch, einem spektakulären Brauch erklären, an den Fallas in Valencia. Die finden immer statt am 19. März, das ist der Tag des heiligen Josef. Josef galt ja als Zimmermann, als Schutzpatron der holzverarbeitenden Berufe. Und zu Ehren des heiligen Josef haben in Südeuropa, aber teilweise auch in unserer Region, Mitteleuropa, nördlichen Europa, die Handwerker, die mit Holz zu tun hatten, die Zimmerleute, die Schreiner, ihre Holzreste gesammelt und haben sie zu Ehren des heiligen Josef am Josefstag angezündet und ein Feuer gemacht. In Valencia ist daraus der spektakulärste Feuerbrauch Europas geworden. Da werden heute große, teure, brennbare Plastiken, Figuren, Kunstwerke gemacht, die dann in der Nacht des Josefstags in Flammen aufgehen. Ein Flammeninferno in einer Stadt. Aus einem einfachen Brauch des Verbrennens von Holzabfällen zu Ehren des Schutzpatrons ist ein gewaltiger Brauch geworden, der in der Zwischenzeit sich auf 14 Tage erstreckt. So können Bräuche A, ihre Funktion wandeln und B, natürlich auch sich in eine Richtung entwickeln, die ins Gigantomane geht.
Und jetzt sind wir schon mittendrin bei Bräuchen in Deutschland und auch Europa, in der ganzen Welt. Sie haben das Beispiel aus Spanien genannt. Denn wir wollen ja nicht nur über Osterbräuche heute uns unterhalten, sondern generell über Bräuche, Rituale, Traditionen, die gepflegt werden und die Bedeutung. Nicole Przewowski ruft uns an aus Teltow. Guten Morgen, Frau Przewowski.
Einen schönen guten Morgen.
Was haben Sie für einen Brauch?
Ja, nun muss ich auch dazu sagen, dass es tatsächlich ein Osterbrauch ist, weil sie gerade so ein bisschen davon abkam.
Also nein, ist
mein
okay.
Persönlicher Brauch, dass ich seit Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat, zu Ostern am Karfreitag Hefezöpfe backe. Und zwar entstand das aus der Idee, dass wenn man Ostern sich mit der Familie trifft oder mit Freunden, dass man immer ein kleines Geschenk auch hat, was man mitbringen kann. Es verbraucht sich und man muss nicht ewig nachdenken, was könnte man jetzt vielleicht kaufen, und man muss es auch nicht zu so einem Konsum-Event auswachsen lassen. Und das kommt eigentlich immer ganz gut an.
Der Hefezopf.
Ja.
Herr Metzger, ist das eine typisch österliche Tradition oder, wie Frau Przewowski andeutet, im Grunde genommen etwas, was man eigentlich immer machen kann, dann, wenn man Gästen ein kleines Geschenk überreichen möchte?
Im Prinzip kann man es natürlich immer machen, aber das Herstellen ganz bestimmter Gebäcke zu bestimmten Jahreszeiten, das hat natürlich eine lange Tradition. Das können Gebäcke, wenn Sie jetzt vom Hefezopf sprechen, Frau Przewowski, in einer bestimmten Form sein. Die Brezel zum Beispiel ist so ein typisches Gebäck. Brezel kommt ja vom lateinischen Bracellum. Das sind die verschränkten Arme. Diese Brezel hat ja Ärmchen, die sich quasi verschränken. Das ist auch eine Demutsgebärde. Deswegen sind Brezeln etwa am Fastenbeginn hergestellt worden. Sie werden hergestellt zu Wendeterminen im Jahr. Das ist also die äußere Form. Man spricht da oder sprach früher mal von sogenannten Gebildbroten. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was kommt in die Gebäcke rein. Ganz typisch ist zum Beispiel an der Fasnacht die Herstellung von Krapfen, von Fasnachtsküchlein, also von Schmalzgebackenem. Da hat man einfach die Dinge nochmal verbraucht in der noch nicht begonnenen Fastenzeit, die dann in der Fastenzeit verboten waren, also Eier, Schmalz, Fett und so weiter. Und auch mit solchen speziellen Speisegepflogenheiten hängen dann bestimmte Gebäcke zusammen. Wie es sich nun ganz genau mit dem Hefezopf verhält, da bin ich überfragt. Aber er gehört ganz sicherlich in den großen Zusammenhang der spezifischen Gebäcke, die man aus ganz vordergründigen Anlässen und auch mit gutem Grund in bestimmten Jahreszeiten herstellt.
Frau Przewowski, Sie haben gesagt, Sie hätten vor ein paar Jahren damit angefangen, mit dieser Tradition. Wie wichtig ist Ihnen das, das als Ritual beizubehalten?
Also eigentlich schon ziemlich wichtig. Es gab mal so ein paar Jahre, wo wir über Ostern mal ein paar Tage verreist waren. Und da hat sich das dann nicht ergeben und es hat mir irgendwie schon so ein bisschen gefehlt, weil ich dachte, ach Mensch, gibt es vielleicht so einige, die sich irgendwie darauf gefreut hätten und die gehen nun leer aus. Was ich allerdings besonders schön daran finde, ist, dass diese Tradition auch so ein bisschen auf meinen Sohn übergegangen ist. Der hat früher ganz gerne mal so ein bisschen mitgeholfen, als er kleiner war. Und jetzt, wo er erwachsen ist, freut er sich wirklich, wenn ich ihn frage, ob er Lust hat, dazu zu kommen. Das hat er auch gestern wieder gemacht und er macht das so gerne und backt dann auch selber ganz viele davon und verschenkt sie, also in unterschiedlichen Mengen, sage ich mal, je nachdem, wen man so trifft. Aber er hat Freude daran und das finde ich auch sehr schön, dass er das nicht einfach so, ach, Mama will wieder Hefezöpfe backen. Nein, er findet das wirklich schön und das macht ihm Spaß.
Und damit, Frau Przewowski, sprechen Sie natürlich auch schon zwei ganz wichtige Funktionen von Bräuchen an. Bräuche, siehe Ihr Sohn, verbinden Generationen miteinander. Also über bestimmte Generationengrenzen hinweg, die Bräuche bleiben gleich, sie verändern sich ein bisschen, aber sie werden weitergegeben. Traditio, lateinisch, bedeutet ja die Weitergabe. Und vor allem, und das ist bei Ihnen auch sehr wichtig, Sie sagen, Ihnen fehlt was, wenn Sie es nicht machen können, Bräuche stiften Gemeinschaft. Ein Brauch kann man nie alleine feiern. Wenn ich was ganz alleine feiere, dann ist es ein Ritual. Ich kann zum Beispiel jeden Morgen, weil mir das gefällt, eine Kerze anzünden. Und das mache ich dann ganz allein. Aber das ist noch kein Brauch. Ein Brauch wird so etwas erst, wenn man eine Gemeinschaft anspricht oder bildet. Das ist das Entscheidende bei Bräuchen. Und das scheint bei Ihnen auch eine Rolle zu spielen. Und das ist ja schön.
Frau Przewowski, ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
Sehr gern.
Und wünsche Ihnen ein schönes Osterfest.
Das wünsche ich Ihnen auch. Schöne Feiertage.
Dankeschön, danke. Herr Metzger, Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass die unterschiedlichsten Traditionen und Bräuche eigentlich unseren Alltag und unseren Kalender strukturieren. Deswegen will ich den Blick mal ein bisschen weiten. Natürlich, wir haben morgen Ostersonntag, klar, da fallen einem vor allem die Osterbräuche ein. Aber es gibt natürlich, wenn wir ein bisschen vorausschauen, es gibt die Walpurgisnacht am 30. April. Es gibt die Maikönigin, den Maibaum und dann geht es immer so weiter und immer so weiter. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie einen Brauch haben, den Sie pflegen, der Ihnen wichtig ist, der Ihnen viel bedeutet, dann rufen Sie uns an, erzählen Sie uns davon und sagen Sie uns auch, warum er Ihnen wichtig ist.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Traditionen und Bräuche, das ist heute unser Thema im Gespräch. Rado Sauermann ruft uns an. Guten Morgen, Herr Sauermann.
Guten Morgen, Frau.
Frau, Entschuldigung, haben Sie für Bräuche? Was können Sie uns erzählen über Bräuche und Traditionen?
Das ist schwierig, weil ich seit 30 Jahren hier in Deutschland lebe. Komme ich aus Polen, wo Bräuche sehr wichtig sind, die aber aufrecht zu erhalten, wenn man eine kleine Familie hat, das ist nicht ganz einfach.
Welche Bräuche zum Beispiel sind wichtig, die Sie aus Polen kennen?
Also die ganz wichtigen, das sind die zu Weihnachten. Weil in Polen das größte Feier, die größte Feier, die man sich vorstellen kann, ist ja Heiligabendessen. Und das ist ein wunderschöner Brauch, die zum Teil katholisch, also ganz wichtig, aber auch sehr heidnisch auch geprägt ist. Traditionell sind da immer 13 verschiedene Gerichte auf dem Tisch.
13?
Mhm. Es gibt nie ein was aus Fleisch. Und es gibt immer ein leeres Gedeck für einen Wanderer, der einsam ist, der nicht einsam an dem Tag essen darf, soll. Und unter dem Tisch, unter dem weißen Tischtuch, liegt ein Stroh, um daran zu denken, dass Jesus im Stall zur Welt gekommen ist. Mhm. Und mein Großvater, der ein Bauer war in kleinem Dorf in Ukraine damals, ist immer zuallererst, bevor man sich zum Tisch gesetzt hatte, er hatte mir erzählt, ich habe das nicht erlebt, immer zu seinem Stall gegangen und hat sich mit seinen Tieren das Brot geteilt.
Mhm.
Und das ist ein also das Teilen von Brot zum Heiligabend, ja. Das ist ein sehr rührendes Ritual und Brauch, was wir auch hier in Deutschland auch gemacht haben, weil da alle Versammelten teilen ein Stück Brot miteinander und jeder kommt zu jedem und wünscht ihm vom Herzen das, was gerade zu wünschen ist.
Frau Sauermann, Sie haben gesagt, Sie leben jetzt seit, ich glaube, 30 Jahren in Deutschland. Mhm. Fällt es Ihnen schwer, diese Bräuche, die Sie aus Polen kennen, in Deutschland weiterzupflegen?
Jein, zum Teil ja, weil ich bin auch von der katholischen Orientierung weggegangen in meiner Entwicklung. Und zweitens, zum Teil sind sie auch auf Unverständnis gestoßen.
Wobei ja das, was Sie beschrieben haben, 13 Gerichte zu Heiligabend, Herr Metzger, das klingt für mich sehr nach den Jüngern, nach dem letzten Abendmahl.
So ist es natürlich. Also die Bräuche haben einen ganz klar zutiefst christlichen Ursprung. Die Zwölfzahl spielt eine gewisse Rolle, dass es 13 Speisen sind. Da spielt natürlich der 13. mit hinein, ein leeres Gedeck. Also ein Gast, der noch kommt, wer immer das da auch sein mag, dann die Erinnerung an Jesus, das Sprechen mit den Tieren, das sind ja alles letztlich christliche Grundtugenden, die da angesprochen werden. Aber da haben Sie in der eigenen Familie an sich selber auch erlebt, dass solche Bräuche sich säkularisieren können und dass sie von den christlichen Traditionen sich entfernen und trotzdem immer noch geübt werden. Man muss natürlich grundsätzlich auch unterscheiden zwischen zwei Typen von Bräuchen und Ritualen. Es ist einmal der Lebenslaufbrauch, der ist individuell, Geburtstag und dergleichen. Und dann gibt es eben auch die Jahreslaufbräuche, die sind öffentlich und sozusagen synchronisiert. Da können alle mitmachen. Das Mitmachen übrigens bei Bräuchen ist sehr, sehr wichtig. Sie stiften Gemeinschaft, sie führen Menschen zusammen und sie sind, wie wir gesehen haben, natürlich auch Nationalgrenzen übergreifend. Bräuche gibt es überall und gerade heute ist es ein großer Gewinn, dass sich verschiedene Bräuche begegnen. Niemand hat den richtigen oder den falschen Brauch, sondern Bräuche in ihrer Begegnung können wieder Neues hervorbringen, Hybridformen erzeugen, wie man es in der Wissenschaft nennt. Und genau das ist ja spannend. Menschen können sich über Bräuche auch austauschen. Bräuche sind ja auch Sinnsysteme.
Frau Sauermann, wie ist das heute, wenn Sie jetzt in Deutschland Heiligabend feiern? Was für Bräuche haben Sie da, was für Rituale?
Also ohne das Teilen von Brot miteinander geht gar nichts. Mhm. Und es wird definitiv zu Hause kein Fleisch an dem Tag gegessen.
Da spielt die alte Weihnachtsfastenzeit noch mit hinein. Genau.
Aber was ich gerne noch erwähnen würde, ist, dass auch durchaus neue Bräuche entstehen. Mhm. Nicht nur, wie die vorige Zuhörerin gesagt hatte, mit dem Hefezopfbacken. Es gibt seit kurzem doch ja diese Möglichkeit, sich in der Gesellschaft in der offenen Gesellschaft zusammenzutreffen am Tisch einmal im Jahr, wo öffentlich zusammen gegessen wird und es gibt einen Gastgeber, der bei der offenen Gesellschaft, für das ist eine Gesellschaft, die für Demokratie steht, an dem einen Tag im Jahr alle, die kommen möchten, zu seinem Tisch einlädt. Und das ist sehr schön, weil da treffen sich Leute, die von Weitem kommen, weil die davon gehört haben. Da treffen sich Nachbarn, die sich normalerweise auch nicht trennen. Essen ist sehr integrativ, jeder bringt was mit. Und entstehen Gespräche, die sonst vielleicht nicht zustande kämen. Und das ist schon zum fünften Mal dieses Jahr, wo ich im Sommer daran teilnehmen werde. Und ich freue mich richtig dran.
Das ist sehr schön. Bräuche müssen ja auch irgendwann mal anfangen. Die sind nie in Stein gemeißelt, sondern die dürfen sich weiterentwickeln. Und Tradition ist ja auch nicht Stillstand. Tradition ist Dynamik. Da entwickelt sich etwas, da darf sich auch etwas verändern. Wir unterscheiden in der Forschung manchmal etwas spitz zwischen Bräuchen, zwischen Brauchtum. Und es gibt Menschen, die Bräuche zu Brauchtum machen. Dann fossilisieren sie sozusagen Vergangenheit und sagen, das muss immer so sein, das war schon immer so und daran darf sich nichts ändern. Genau so sollten Bräuche heute nicht verstanden werden. Bräuche sind offen, schaffen etwas Neues und vor allem stiften Gemeinschaft. Und das muss man dem Tag anpassen. Man hat es in Italien gerne auch Aggiornamento genannt, also etwas anpassen an den aktuellen Tag.
Frau Sauermann, danke für Ihren Beitrag, danke für diese Geschichte über die Tradition und die Bräuche aus Polen, die Sie dann ja in Deutschland ein bisschen verändert haben, aber eben auch zum Teil beibehalten haben. Danke Ihnen und ein schönes Osterfest.
Frohe Ostern, danke.
Danke. Herr Metzger, Sie haben das gerade schon gesagt. Im Grunde genommen ist typisch für Bräuche, dass sie bleiben, indem sie sich verändern. Kann man das so sagen?
Ja, Bräuche sind merkwürdig widersprüchlich. Also Bräuche haben etwas Statisches und etwas Dynamisches zugleich. Sie sind geprägt von der Statik und der Anpassung an neue Gegebenheiten. Beides zusammen muss in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander stehen. Dann behalten die Bräuche ihre Spannung und auch ihre Lebendigkeit. Das Faszinosum an Bräuchen, an traditionellen Festen übrigens auch, das ist, dass sie, jetzt sage ich es ein bisschen geschwollen wissenschaftlich, ein repetitives Element und ein innovatives Element haben. Repetitiv ist, dass sie alle Jahre wiederkommen. Dieses alle Jahre wieder des Weihnachtslieds ist ja ein Wert an sich. Das ist so der Wert der Verlässlichkeit. Man weiß, was einen erwartet. Aber ein bisschen was, trotz gleicher Form, ist doch jedes Jahr anders. Es kommt ein bisschen was Neues hinzu, es kommt etwas Unerwartetes. Das ist das innovative Element. Beides zusammen. Man ist schon darauf vorbereitet, was kommt, ist also nicht verunsichert, sondern freut sich auf etwas, was man kennt. Aber man ist trotzdem gespannt, was diesmal ein bisschen anders ist als sonst. Dieses beides zusammen scheint eines der Erfolgsrezepte von Bräuchen zu sein.
Leonhard Adam Schack ruft uns an aus Karlsruhe. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was haben Sie für einen Brauch, für eine Tradition?
Und zwar folgendes. Wir sind an Ostern immer, bevor die Sonne aufgegangen ist, aufgestanden und sind in den Wald gegangen zu einer nahegelegenen Quelle und haben dort schweigend dann Wasser abgefüllt und haben dann auch nicht gesprochen, bis die Sonne wieder aufgegangen ist.
Mhm. Ich wüsste gerne. Das klingt nach dem Osterwasserbrauch, Herr Metzger.
Exakt, dieses ist es. Da wäre jetzt zu fragen, ob die Familie irgendwelche Bezüge zum östlichen Europa hat oder zum nördlichen Europa. Dort ist dieses Osterwasserschöpfen besonders bekannt und wird oft geübt. Dahinter steckt natürlich auch wieder letztlich eine religiöse Wurzel. An Ostern spielt die Wiederkehr des Lichtes, das Feuer, eine Rolle, aber auch das reinigende Wasser, das Taufwasser, das in der Kirche dann neu geweiht wird, da spielt dieser Osterwasserbrauch mit hinein. Und dass das Ganze nachts passiert und schweigend passiert, das hängt noch mit was anderem zusammen, was wir übrigens auch bei Weihnachten finden. Oft ist es der Vorabend oder die Nacht vor einem Fest, die in besonderer Weise begangen wird. Weihnachten ist ja am 25. Dezember, aber wir feiern eben Heiligabend, den Abend zuvor. Wir feiern auch in der Kirche die Osternacht im späten Karsamstag und an Ostern erst. Am Sonntag erst ist Ostern. Das hängt mit der jüdischen Tradition zusammen. Es ist ja gar nicht ausgemacht, dass ein Tag immer mit dem Morgen anfangen muss. In der jüdischen Tradition beginnt der neue Tag immer abends. Und deswegen beginnen viele religiöse Feste mit einer Vigil, mit einem Vorabend oder mit der Nacht zuvor. Und etwas davon spielt natürlich auch in dieses Osterwasserschöpfen in der Nacht vor Sonnenaufgang an Ostern hinein.
Pflegen Sie die Tradition immer noch, Herr Adamczak?
Nein, ich bin jetzt Student und ohne eigene Familie und da macht das für mich keinen Sinn.
Fehlt Ihnen das?
Nee, also alleine nicht, aber ich denke, dass wenn ich später eine Familie habe, dann würde ich das dort gerne fortführen.
Da haben wir wieder das Tradieren, Herr Metzger.
Und das Gemeinschaftsbildende. Und allein macht es keinen Spaß, macht auch keinen Sinn.
Ja, Herr Adamczak, danke für diesen Hinweis auf diesen Brauch und auch Ihnen ein schönes Osterfest.
Vielen Dank, tschüss.
Wir wollen nicht nur über Osterbräuche sprechen, natürlich, sondern auch über andere. Birgit Brosig ruft uns an aus Wittensen. Guten Morgen, Frau Brosig.
Guten Morgen.
Was haben Sie für einen schönen Brauch?
Ja, und zwar da, wo ich früher mal gewohnt habe, also wo ich aufgewachsen bin, gab es den Brauch zu Pfingsten, dass Kindergruppen sich gebildet haben. Und jede Kindergruppe hat einen Bollerwagen gehabt und hat diesen geschmückt mit Zweigen von Bäumen. Und in diesen Bollerwagen kam der kleinste von der Kindergruppe rein. Das war der Pingstbüdel.
Der Pingstbüdel?
Ja. Und dann zogen die Kinder mit diesem Bollerwagen von Haus zu Haus, sangen Frühlingslieder. Und dann kam der Spruch, Pingstbüdel hätte sie im Beinbrocken, wird sie auch was geben.
Und jetzt wissen wir auch, woher sie kommen. Das klingt sehr norddeutsch.
Ja, genau. Aus Niedersachsen.
Ja, aus Niedersachsen. Mhm.
Genau. Und also das heißt so viel, da drinnen in diesem kleinen Wagen ist der Pingstbüdel, also der kleine Pfingsten, und wollt ihr was geben. Und so zogen die Kinder dann von Haus zu Haus und bekamen dann von den Leuten, ja, entweder was zu essen, entweder Eier oder es gab auch nochmal ein bisschen Geld. Und ja, so haben die Kinder sich dann zu der Zeit vergnügt.
Das ist interessant, Frau Brosig, denn ich bin auch gebürtiger Niedersachse. Diesen Brauch kenne ich aber zum Beispiel nicht. Herr Metzger, ist das auch ein Beispiel dafür, dass bestimmte Bräuche eben auch verblassen? Diesen Pfingstbrauch kannte ich zum Beispiel überhaupt nicht.
Sie müssen nicht unbedingt verblassen, aber sie sind unterschiedlich dicht gestreut. Was Sie, Frau Brosig, eben erzählt haben, ist ein Brauch, den es keineswegs nur in Niedersachsen gibt. In noch viel größerer Verdichtung gibt es ihn in Süddeutschland, wo Sie vom Bollerwagen sprechen. Da spricht man auf der Schwäbischen Alb zum Beispiel vom Pfingstwägele. Und da wird ebenfalls ein Kind hineingesetzt. Das Wägelchen ist geschmückt und es sind heische Bräuche damit verbunden. Die Kinder ziehen umher, bekommen irgendwelche kleinen Gaben. Und dass dann einer noch einen bestimmten Namen hat, der in dem Wägelchen sitzt, das hängt mit einer anderen Tradition zusammen, die man zum Beispiel gerade an Pfingsten auch deutschlandweit hört und manchmal pflegt. Wer an Pfingsten als Letzter aufsteht, der wird der Pfingstochse genannt. Und deswegen muss man immer schauen, dass man da nicht der Letzte im Bunde ist. Man sieht also, die Bräuche sind oft auch regionenüberschreitend. Nicht immer kann man erklären, wie sie genau entstanden sind. An Pfingsten spielt natürlich ganz sicherlich die wiedererwachte Natur eine gewisse Rolle. Pfingsten ist ja ein Brauch an der Schwelle vom späten Frühling zum Sommer. Und das wird auch durch ganz bestimmte Rituale ausgedrückt, Pfingsten, das liebliche Fest war gekommen. So hat schon Goethe im Reinicke-Fuchs gedichtet. Und das spielt da alles mit hinein. Aber wie gesagt, der Brauch ist keineswegs nur niedersächsisch, sondern es gibt ihn genauso im tiefen Süddeutschland, wo ich herkomme, wie Sie in meiner Sprache unschwer erkennen können.
Ja, das klingt so ein bisschen schwäbisch.
Ein bisschen ist gut gesagt. Vielen Dank.
Frau Brosig, und ich danke Ihnen für den Anruf.
Ja, bitteschön.
Danke.
Einen schönen Ostern noch.
Das wünschen wir Ihnen auch. Ja, ich glaube, ich habe gute Chancen, in diesem Jahr der Pfingstochse zu werden. Dirk Thiel aus Saarbrücken, der hat uns eine E-Mail geschrieben. Er sagt, in Bulgarien werde zu Ostern der sogenannte Kusanak gebacken. Das ist ein runder Hefezopf, da ist er wieder, der Hefezopf, den haben wir heute schon gehört. Mhm. Oder ein Hefekuchen, bestehend aus mehreren runden Stücken, die zu einem in der Mitte geschlossenen Rad zusammengeführt werden. Herr Metzger, Sie haben vorhin ein tolles Wort benutzt im Zusammenhang mit dem Hefezopf und der Brezel. Das war nicht ikonisches Gebäck, nein, wie war das noch?
Gebildbrot.
Das Bildbrot, ja, das finde ich ja großartig. Aber wir sehen offenbar, der Hefezopf nicht nur in Deutschland zu Ostern beliebt, sondern auch in Bulgarien. Ja, es liegt natürlich nahe, eben weil morgen Ostersonntag ist, dass viele Hörerinnen und Hörer, die sich beteiligen, gerne etwas über Osterbräuche sagen möchten. Martin Böhnert ruft uns an aus Kassel. Guten Morgen, Herr Böhnert.
Guten Morgen.
Was haben Sie für einen Brauch?
Den Brauch, der ist sozusagen, stammt ja aus meiner Kindheit. Der ist schon bei meinen Eltern so gewesen. An Ostern hat sich die ganze Familie getroffen. Das heißt, da waren dann auch Cousins, Cousinen da, also mehrere Kinder. Und dann sind wir morgen früh oder vormittags zu einem großen Osterspaziergang gegangen. Und wir sind auf einem Dorf aufgewachsen. Das heißt, man konnte da durch die Felder gehen. Und die Hauptattraktion war, dass wir auf diesem Weg die bunten Ostereier, die dann morgen früh schon eingesammelt wurden, geworfen haben. Also man hat die immer nach vorne geworfen und ist dann hinter diesen Eiern herspaziert. Und wahrscheinlich dadurch, dass die eben gefärbt waren und mit Lack überzogen, sind die tatsächlich wahnsinnig stabil. Das heißt, es kann durchaus sein, dass man so ein Ei 5, 6, 7 Mal werfen muss und dann durchaus auch 20, 30 Meter, bevor das überhaupt kaputt gegangen ist. Und dann hatten wir Salz dabei und wenn eins kaputt gegangen ist, hat man es vor Ort gegessen und ist weitergegangen. Und so haben wir den kompletten Vormittag verbracht, bis es dann mittags zum Osteressen gab.
Aber warum werfen Sie Ihre Ostereier einfach weg? Herr Metzger, haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, die Sache mit dem Ostereierwerfen als zusätzliche Finesse beim Osterspaziergang, die ist sicherlich sehr spezifisch und auch familiär. Aber der Osterspaziergang als solcher ist natürlich interessant. Der ist ja weltliterarisch auch geworden durch Goethes Osterspaziergang aus Haus. Der Spaziergang an Ostern ist ursprünglich eine klassisch reformierte Form des Osterfestes, denn der wichtigste Festtag in der evangelischen Kirche im Kirchenjahr ist ja der Karfreitag, wo sich sozusagen das Erlösungswerk mit dem Tod Christi vollendet. Für Katholiken, das ist eine etwas andere Tradition, ist es der Ostersonntag und so ist es dann üblich geworden in evangelischen Gebieten, und das stimmt ja im Raum Kassel, dass man dort den Osterspaziergang gepflegt hat und der sollte auch einen religiösen Hintergrund haben, nämlich das Emmausgehen nachvollziehen. Die Jünger, so wird ja in den Evangelien berichtet, sind nach dem Tod Christi nach Emmaus gegangen. Zwei davon haben dort einen unbekannten Fremden getroffen, der sich dann beim gemeinsamen Abendmahl, das man gehalten hat, als der wiederauferstandene Christus herausstellt. Und dieser Osterspaziergang, das Emmausgehen, soll an genau diese Episode erinnern, sozusagen die evangelische Alternative zur Art der Begehung des Osterfestes im Katholizismus. Heute hat sich das von Konfessionalität ziemlich gelöst.
Herr Böhnert, dann wünsche ich Ihnen ein schönes Osterfest. Werfen Sie weiter Ihre Eier. Sie scheinen vergnügliches Sport zu sein. Danke für Ihren Anruf, Herr Böhnert.
Gern. Tschüss.
Tschüss. Dazu passt eine E-Mail von Monika Seidel. Sie schreibt, meine Nachbarn werfen zu Ostern ihre hartgekochten Eier übers Haus. So, das klingt ja noch komplizierter. Und andere Mitglieder der Familie versuchen sie auf der anderen Seite aufzufangen, was beim relativ großen Haus eher nicht gelingt. Das kann ich mir vorstellen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit André Hatting herzlich willkommen. Bräuche und Traditionen. Was gibt es da? Wie wichtig sind sie? Das ist heute unser Thema. Und an meiner Seite ist Werner Metzger. Er ist Professor für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie an der Uni Freiburg, also ein ausgewiesener Brauchexperte. Renate Seitz hat uns angerufen aus München. Guten Morgen, Frau Seitz.
Guten Morgen.
Was haben Sie für einen Brauch?
Ich habe einen Brauch, da bin ich gespannt, ob Ihr Experte von dem je gehört hat. Dazu muss ich sagen, dass ich ein Kriegskind bin und sozusagen ja nicht gerade den Hunger, aber den, ja, und das den Mangel als Kind noch erlebt habe. Wir haben nach dem Ostereiersuchen Eierpecken gemacht. Ich komme aus dem Hohenloher Land und da hieß das so Eierpecken. Das heißt, man hat die gefundenen Ostereier mit der Spitze aneinander geschlagen und wessen Ei ganz blieb, der bekam das Ei vom anderen. Und dann hat einmal, als ich so, was wäre ich gewesen sein, 6, 7, hat ein ganz schlauer ein Gipsei aus dem Hühnernest genommen, wie man da früher reingelegt hat, und hat mit dem Gipsei natürlich sämtliche Eier von anderen kassiert, bis wir den Schwindel gemerkt haben und ihm dann ordentliche Trachtprügel gemacht.
Naja, wer schummelt, der gehört bestraft offensichtlich. Ja, genau. Herr Metzger, das Eierpecken, glaube ich, haben Sie gesagt, Frau Salz, ne?
Ja, Eierpecken.
Eierpecken, das kennen Sie das?
Wir hatten es schon in der ersten Stunde mal davon, vom Eierpicken, Eierpecken oder Eierticken. Das ist eben das Gegeneinanderstoßen der Eier. Und man schaut, welches Ei dann heil bleibt. Wenn da natürlich einer ein Gipsei einschmuggelt, dann ist das eine ganz besonders perfide Variante und der muss natürlich gewinnen. Aber lustig.
Frau Seitz, gibt es andere Bräuche, auch unabhängig von Ostern, die Sie pflegen, die Ihnen wichtig sind in Ihrem Leben?
Ja, das ist aber einer, der kein Brauch ist, sondern das ist etwas, was wir eingeführt haben. Wir treffen uns am Gründonnerstag, die ganze große Familie, wozu ich sagen muss, wir haben eine große Familie und alle leben sehr weit, fast alle in München. Und ich mache Frankfurter grüne Soße. Das ist ein, ja, das werden Sie kennen, das wird Ihnen ein Begriff sein.
Ja.
Und da treffen wir uns dann alle und manchmal sieht man da Familienmitglieder das erste Mal im Jahr und dann nie wieder. Aber immerhin, dann sieht man sie.
Das passt natürlich, Gründonnerstag und dann grüne Soße.
Herr Metzger, ist mir nicht als Brauch bekannt, sondern das habe ich einfach, weil die so gut ist und alle so gerne essen, habe ich das eingeführt. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ein Brauch ist. Ich glaube es nicht.
Herr Metzger, ich würde auch vermuten, das ist eher jetzt kein Brauch, sondern es ist ein Seitzscher Brauch sozusagen.
Das ist sozusagen eine familiäre Brauchinnovation.
Ja. Ja.
Ist ja aber auch gut so. Und das Grün wörtlich zu nehmen vom grünen Donnerstag ist ja auch schön. Eigentlich kommt es von Grinen. Das ist das alemannische Wort von Weinen, also der Donnerstag, an dem man weint im Vorgriff auf das Leiden Christi. Man muss sowieso ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht so ein bisschen auf eine Schiene kommen, wo wir eigentlich eine Sammlung von Kuriositäten ausbreiten und ich erkläre jeweils, woher das kommt oder kommen könnte. Sonst wird man natürlich zu Recht fragen, oh Gott, was forscht der Mensch eigentlich? Es gibt doch Wichtigeres im Leben. Bräuche und Traditionen sind in der Tat wichtig im Leben, wenn man sie einmal ein bisschen größer fasst. Man muss einfach fragen, was haben sie für Funktionen? Bräuche sind ja in hohem Maße sinnstiftend, wenn man sie gemeinschaftlich betreibt. Sie sind identitätsbildend für ganze Regionen. Sie stabilisieren vor allem auch kulturelles Gedächtnis, indem wir Bräuche zu bestimmten Terminen immer wieder üben, wird das kulturelle Gedächtnis sozusagen gefestigt. Und Bräuche haben ja vor allem auch, wie auch viele Feste, kommemorativen Charakter. Sie erinnern immer an irgendetwas. Die Festbräuche des Jahres, die oft religiösen, fast nur religiösen Ursprung haben, erinnern an bestimmte Stationen der Heilsgeschichte. Es gibt auch politische Bräuche, die an bestimmte Ereignisse erinnern und vieles andere mehr. Und das ist ja nun gesamtgesellschaftlich, wenn man es mal ein bisschen weiterfasst, so wichtig, dass sich darum ja auch ganz intensiv die UNESCO kümmert. Denn wovon wir hier reden, das ist letztlich das immaterielle Kulturerbe der Menschheit. Und das ist derzeit durchaus gefährdet, nämlich durch die Globalisierung wachsen Kulturen immer mehr zusammen und durcheinander. Dadurch entsteht viel Neues, aber es verschwindet manchmal auch Altes, worum es eigentlich schade ist. Und das ist ein wichtiges Politikum, muss man vielleicht auch so ein bisschen im Auge behalten.
Ja,
da wird es natürlich dann auch sehr relevant, das zu beforschen.
So ist es und ich werde auch auf jeden Fall versprochen noch in dieser Stunde darauf zurückkommen, Herr Metzger. Ich finde das auch einen wichtigen Aspekt. Ich danke erstmal Frau Seitz für Ihren Anruf.
Gerne.
Schönen Dank nach München und ein schönes Osterfest Ihnen.
Ja, danke, gleichfalls.
Herr Metzger, Sie haben gerade gesagt, dass es eben auch wichtig sei, zu schauen, nicht nur was für kuriose Bräuche es vielleicht gibt oder ungewöhnliche, sondern eben auch, was für eine Funktion haben die jeweils. Mhm. Annette Herbst hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie schreibt, ich bin in der Nähe von Würzburg aufgewachsen und dort zogen und ziehen zum Glück noch, ergänzt sich in Klammern, die sogenannten Ratschbuben durch die Gassen, um die Uhrzeit zu verkünden und in die Kirche einzuladen. Sie sind der Glockenersatz, die erst wieder mit der Auferstehung erklingen dürfen. Als Kind ist das für mich, schreibt sie, das Größte der Frühlingszeit gewesen. Geweckt werden vom Klappern und Ratschen und dem Schnellsprechgesang der Kinder hatte für mich etwas Magisches. Da sehen wir im Grunde genommen tatsächlich auch einerseits etwas Kirchliches, zu gemahnen an den Gottesdienst, dass die Kinder, dass die Erwachsenen natürlich auch in die Kirche kommen. Aber, und das finde ich interessant, wir haben das auch in der ersten Stunde mal kurz angedeutet, auch die Verbindung zwischen etwas Heidnischem und etwas Kirchlichem. Sie schreibt, das habe für sie etwas Magisches. Das scheint mir typisch zu sein.
Ja, das mit dem Heidnischen ist immer sehr relativ. Wenn man es nicht mehr erklären kann, dann ist es im Zweifelsfall heidnisch oder germanisch.
Ja.
Das hat natürlich einen christlichen Hintergrund. Nicht, dass alles christliche Hintergründe haben muss, aber die Kirche war natürlich immer eine dominante Macht, die auch Richtungen vorgegeben hat und an den Kartagen von Gründonnerstag bis einschließlich Karsamstag schweigen ja die Glocken. Und um die Leute trotzdem zum Gebet zu rufen, hat man das eben dann mit hölzernen Ratschen gemacht. Darauf geht der Brauch zurück. Ganz wichtig sind aber die Nebenbeobachtungen, die Frau Herbst da gemacht hat, nämlich dass es ihr wichtig war und dass sie sich darauf gefreut hat. Da merkt man dann, dass eben Gemeinschaft gebildet wird, wie schon öfters gesagt, und dass das auch identitätsstiftend ist. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte bei Bräuchen und bei Festen auch. Die tragen zum Beispiel auch zur Work-Life-Balance bei, so würde man modern sagen. Denn den grauen Alltag nie zu unterbrechen, ein ganzes Jahr lang nicht zu unterbrechen, das wäre eigentlich eine sehr unmenschliche Angelegenheit. Es ist menschengerecht, dass man den Alltag der Gemeinschaft, aber auch den privaten Alltag immer wieder durch festliche Markierungen unterbricht. Das macht das Leben lebenswerter. Und es schafft natürlich auch viele Möglichkeiten der Orientierung. Dieser kommemorative Charakter von Festen und Bräuchen, die Erinnerungsfunktion ist enorm wichtig, die muss auch immer wieder betont werden. Und vor dem Hintergrund merkt man dann plötzlich, das Ganze hat auch eine Funktion, die übrigens auch ihre Risiken birgt. Bräuche, haben wir ja gehört, und Feste ebenfalls, sind ja gemeinschaftsstiftend. Da kommen die Leute zusammen. Ich sage es mal ein bisschen bösartig, die Insider. Und da muss man sehr aufpassen, dass solche Bräuche inklusiv sind und bleiben. Mhm. Dass sie partizipativ sind, dass jeder mitmachen kann. Es gibt eben nicht nur die geschlossenen Kreise der wissenden Brauchträger, sondern die sollten sich öffnen. So sind übrigens auch Bräuche erst so farbig und so bunt geworden, wie wir sie heute kennen. Die Begegnung mit anderen Kulturen, der kulturelle Austausch, hat den Bräuchen die Faszination letztlich gegeben, die sie heute ausstrahlen. Bräuche und Feste sind nie Kirchturmpolitik. Das wird heute gelegentlich missverstanden.
Herr Metzger, Sie haben das Identitätsstiftende von Bräuchen angesprochen. Auf Facebook haben wir auch unsere Hörerinnen und Hörer gefragt, wie wichtig ihnen Bräuche und Traditionen seien. Und Brigitta Herrmann schreibt, sehr wichtig, weil, und da haben wir es, Identität stiften. Nun haben Sie aber noch einen anderen Aspekt gerade mitgenannt, nämlich, dass diese Bräuche gleichzeitig etwas Integratives, aber auch etwas Exklusives haben, eben auch etwas Ausschließendes. Man erlebt das ja manchmal auf Dorffesten, wo dann die Gemeinden zusammenkommen und bestimmte Rituale pflegen, dass es zum Beispiel Menschen mit Migrationshintergrund dann auch nicht immer so einfach haben, da hineinzukommen und dass nicht selten tatsächlich dort auch ja, Gewaltschlägereien entstehen, genau an dieser Schnittstelle zwischen. Wie kann man damit umgehen? Ich meine, es ist ja einerseits es ist schön, dass Bräuche und Rituale das Miteinander beleben und vielleicht auch eine Integration schaffen können, aber andererseits empfinden es manche auch als Bedrohung. Gibt es da einen Mittelweg?
Es ist ganz typisch, dass am Rande von Festen und Bräuchen, von denen es dann nachher manchmal in der Lokalpresse heißt, alle hätten gefeiert wie eine große Familie. Man könne gar nicht verstehen, warum es da ungute Szenen am Rande gegeben habe. Doch, doch, das kann man gut verstehen, denn wer zu einer solchen Gemeinschaft sich nicht zugehörig fühlt, der erfährt sein Nicht-Dazugehören gerade dann, wenn die anderen Gemeinschaft erleben. Und das ist nicht gut. Es muss eine Öffnung da sein bei Bräuchen. So waren nämlich Bräuche immer. Es gibt klassische Beispiele, obwohl wir jetzt Ostern haben, kann man an die Fasnacht erinnern. Die hat ihre Buntheit nur durch die Begegnung verschiedener Kulturen miteinander erlebt. Und so müssen alle Bräuche so offen wie möglich sein. Bräuche sind international und sie verbinden Heimat und Welt. Bräuche konstituieren einerseits Heimat und beheimaten Menschen, aber Heimat geht nicht ohne Welt. Ohne den Blick in die Welt ist die Heimat sehr öde. Man muss, um Heimat erleben zu können, auch mal in der Fremde gewesen sein. Dann weiß man, was man in der Heimat hat, und man versteht die Welt nicht, wenn man seine Heimat nicht kennt. Beides gehört zusammen. Das muss sich auch in Bräuchen und Festen spiegeln. Und diese Offenheit ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft. Es gibt durchaus schon schöne Beispiele und Modelle, dass auch Menschen, die nicht immer hier heimisch waren, mit Migrationshintergrund an solchen Bräuchen teilnehmen. Und da spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle die Kindergärten. Mhm. Kindergärten sind eigentlich die Integrationsagenturen schlechthin, und was dort junge Frauen meistens viel zu schlecht bezahlt an Arbeit leisten, um Kinder an andere kulturelle Systeme heranzuführen, Kinder, die einen ganz anderen kulturellen Baukasten mitbringen als die Einheimischen, das bedarf großer Bewunderung, und in dem Bereich kann man sehr vieles bewegen.
Herr Metzger, ich nehme das nochmal als Stichwort auf, auch an Menschen mit Migrationshintergrund zu appellieren, was Sie zum Beispiel auch an Bräuche mit nach Deutschland gebracht haben. Wir hatten ja vorhin Frau Sauermann im Gespräch, die über polnische Bräuche berichtet hat. Vielleicht ist einer oder der andere unter Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, die uns davon erzählen können. Oder auch umgekehrt, wenn Sie aus Deutschland herausgehen, dann andere Traditionen und Bräuche kennenlernen, die Sie faszinieren, die Ihnen dann vielleicht auch ein Stück Vertrautheit mit dem anderen Land geben. Rufen Sie uns an, 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bruno Spikonja ruft uns an aus Hamburg. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja. Was haben Sie für einen Brauch?
Also, weil Sie das mit dem Migrationshintergrund erwähnt haben, ich bin zur Hälfte Italiener und Kroate, und aus meiner Zeit vor der Einschulung in Kroatien als kleines Kind erinnere ich einen Weihnachtsbrauch, den es so, glaube ich, auch heute gar nicht mehr dort gibt, dass man zu Weihnachten mit einem gebackenen Brot, das eine Kerze trägt, eine brennende Kerze, den Festtagstisch umrundet. Und zwar tut das die älteste Frau in der Familie. Man folgt ihr in den Stall zu den Tieren und gibt vom Brot den Tieren ab und nimmt sich aus dem Trögen etwas Stroh. Das wird dann an den Sitzplätzen des Tisches unter die Tischdecke getan und ist die Erinnerung an die Geburt Jesu in der Krippe. Und das war für mich als Kind ein starkes Symbol, wie sehr wir mit den Tieren und von den Tieren leben.
Ja,
und,
ja. Wir hatten sowas Ähnliches in einer Variante in der ersten Stunde von Frau Sauermann gehört, die auch davon sprach. Da war es nicht eine Kerze, nicht das Umrunden eines Tisches, aber da wurde Brot gebrochen. Und ich erinnere mich, dass sie davon erzählte, dass auch Stroh unter den Tisch gelegt worden ist. Mhm. Herr Schipkonja, Sie wohnen ja nun in Hamburg seit einiger Zeit. Versuchen Sie, diesen Brauch weiterzuführen oder ihn ähnlich weiter zu tradieren, weil er Ihnen, Sie haben das gesagt, war für Sie ein starkes Symbol, weil er Ihnen so wichtig ist?
Nee, das nicht mehr. Also ich bin jetzt schon über 50 und das ist eine Kindheitserinnerung, und in der meiner jetzigen Familie ist das nicht, habe ich das nicht weitergegeben, weil ich auch das Christentum nicht weiterlebe. Aber es ist für mich als eigenständiges Symbol, was sehr in Erinnerung geblieben ist. Und ich fände es spannend zu wissen, gibt es so etwas, kann man das in den slawischen Gebieten sozusagen verorten oder gäbe es so etwas auch im deutschsprachigen Raum? Das finde ich noch spannend.
Herr Metzger.
Ja, der Brauch ist gar nicht selten. Den gibt es in den slawischen Ländern, den gibt es auch in Oberitalien. Es gibt ihn sehr ausgeprägt im Alpenraum. Und es ist ja eigentlich ein sehr schöner Brauch, der an die ländliche Welt gebunden ist, da wo Mensch und Tier zusammenleben. Es ist ja im Grunde eine Symbiose, eine Einheit, die da ausgedrückt wird. Die Menschen gehen zu den Tieren, sie bringen auch was von den Tieren an den Tisch der Menschen zurück. Man ist eine Schicksalsgemeinschaft. Es gibt sogar auch den Aberglauben, der sich damit verbindet, dass die Leute sich sagen, in der heiligen Nacht, da reden die Tiere miteinander und man muss zuhören. Das hängt alles damit zusammen, dass in diesen herausgehobenen Momenten des Jahres in der ländlichen Welt man die Gemeinschaft, die ideale Gemeinschaft zwischen Mensch und Tier ganz besonders betont hat. Ist relativ weit verbreitet gewesen. Gewesen, muss man sagen, weil dieses Zusammensein von Mensch und Tier eigentlich immer seltener wird.
Herr Spekonja, gibt es Bräuche, die Sie jetzt angenommen haben? Sie leben jetzt, sind über 50, haben Sie gesagt, Sie leben in Deutschland schon seit vielen Jahren. Gibt es da Dinge, die Sie umgekehrt angenommen haben und die Ihnen jetzt wichtig sind als Brauch?
Also ich würde sagen, natürlich haben wir das Osterfest, als die Kinder noch klein waren, mit Ostereiersuchen verbracht. Und das wäre so eine der Geschichten, aber ich glaube, durch dieses sich Entfernen von einer Religionsgemeinschaft wird das Brauchtum natürlich auch dementsprechend geringer. Und so ist es bei mir insbesondere auch, dass ich da Bräuche verloren habe, die ich unmöglich schon längst vergessen habe.
Ja, kann man das so generell sagen, dass durch die Entfernung vom religiösen Ursprung sich dann das Brauchtum oder bestimmte Bräuche, dass sie verblassen? Wir haben ja vorhin, Herr Metzger, auch darüber gesprochen, dass sie sich zwar wandeln, dass sie aber nicht unbedingt verloren gehen müssen.
Sie können sich in ganz anderer Form weiterentwickeln und führen sozusagen ein säkulares Dasein. Ein ganz klassisches Beispiel ist etwa die Fastnacht. Die Fastnacht ist ja deswegen ursprünglich gefeiert worden, weil es die letzte Nacht, später dann die letzten Tage, vor dem Beginn der Fastenzeit war. Weil man da nicht nochmal austoben durfte, alles essen durfte, was in der Fastenzeit untersagt war. Und das hat letztlich die Fastnacht geschaffen. Heute feiert niemand mehr Fastnacht, Fasching und Karneval, weil anschließend die Fastenzeit kommt. Es sind ganz andere Wünsche, die da befriedigt werden. Man möchte mal in eine andere Haut schlüpfen, möchte mal jemand anders sein, möchte mal den Alltag hinter sich lassen. Dieser Wechsel von Alltag und Fest, das, was man Englisch auch Time out of time nennt, ein Fest, ein Brauch, Gemeinschaft gestaltet, ist ja auch ein Moratorium des Alltags, wie das der Philosoph Odo Marquardt mal formuliert hat. All das sind die heutigen Gründe, warum Feste und Bräuche gefeiert werden. Und die können sich von der ursprünglichen Intention, auch von ihrem ursprünglichen christlichen Kern, sehr, sehr weit entfernen und haben trotzdem oder gerade wieder ihren Sinn. Und sie erleben eben einen Funktionswandel. Das haben Bräuche so an sich.
Herr Spekonja, vielen Dank für den Anruf.
Danke, gerne.
Ein schönes Osterfest.
Danke, Ihnen auch.
Ja. Friederun de Jong ruft uns aus Altensteig an. Guten Morgen.
Guten Morgen. So, ich habe ein paar Osterbräuche noch hinzuzufügen. Mhm. Einmal wurde ja das Eierkullern schon gesagt. Das wird bei uns zu Hause auch gemacht. Das heißt, früher haben wir es gemacht, als die Kinder noch klein waren. Jetzt sind wir nur noch zu zweit. Da ist es nicht mehr so lustig. Aber zu Ostern gibt es noch eine ganz bestimmte Speise. Ich komme an sich aus dem Baltikum. Das ist die Pascha. Und das ist also eine sehr habhafte Speise, also ein mit viel Eiern und viel Sahne und viel Butter und Quark als Grundsubstanz. Und die wird am Donnerstag schon vorbereitet. Dann wird sie in Säckchen gefüllt oder in Blumentöpfe zum Beispiel, die ja unten ein Loch haben. Und dann muss das Wasser rauslaufen und zu Ostersonntag kommt es dann auf den Frühstückstisch geschmückt mit Papierrosen, denn im Baltikum gab es noch keine Blumen zu Ostern, mhm, und wird dort dann als reine Osterspeise gegessen. Und geschmückt ist diese Pascha oft mit Zwiebeleiern. Und zwar färben wir die mit Zwiebelschalen, aber nicht so, dass die Eier mit Zwiebeln zusammen in den Kochpott kommen.
So kenne ich das.
Sondern die rohen Eier werden in ein Läppchen gepackt. Und dieses Läppchen beinhaltet eine dicke Schicht mit Zwiebelschalen. Dann muss das ganz vorsichtig, aber fest zusammengebunden werden. Nicht so fest, dass die Eier kaputt gehen, denn noch sind sie ja nicht gekocht. Und dann kommen sie in Wasser und kochen länger als andere Eier, so 10 Minuten. Und dann haben sie eine wunderbar interessante Struktur und Färbung zwischen weiß, hellgelb und dunkelbraun und rot.
Frau de Jong, Sie haben gesagt, dass Eier Kalamari nicht mehr, weil Sie jetzt noch zu zweit sind. Dieses sehr üppige Osteressen, das Sie beschrieben haben, pflegen Sie das noch?
Das wird jedes Jahr gemacht, ja. Ja, ja. Und auch die Kinder machen es weiter, also zum Teil jedenfalls. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ich könnte mir vorstellen, Herr Metzger, dass auch das möglicherweise etwas mit dem Ende der Fastenzeit zu tun hat. Also dann, ja. Ostersonntag, dann gibt man sich mal so richtig der Völlerei hin.
Natürlich, da vermischen sich übrigens interessante Traditionen. Das Eieressen war ja offiziell erst wieder an Ostern erlaubt, aber Früchte wie zum Beispiel Zwiebeln, Hülsenfrüchte, die waren in der Fastenzeit erlaubt. Also, dass ich hier jetzt die Zwiebel und die Eier mischen, sozusagen, ist nicht uninteressant. Interessant übrigens auch der Name des Brauchs, beziehungsweise des Gebäcks von der jungen Pascha. Das hängt natürlich mit dem Passafest, mit dem Pessachfest zusammen, mit dem Ostern zusammenfällt. Es gibt ja auch Gegenden in Deutschland, wo Ostern im norddeutschen Raum nicht als Ostern, sondern als Pasen bezeichnet wird. Da steckt das alte Pascha noch drin. Und wenn man jetzt vom Baltikum bis in den norddeutschen Raum geht, grenzüberschreitend, Sprachgrenzen überschreitend, dann sieht man auch, wie solche Bräuche Traditionen verbinden. Die sind ein Stück kulturelles Kapital Europas, zeigt auch die Zusammengehörigkeit Europas. Heute ist das umso wichtiger denn je, denn wenn Europa an vielen Kleinigkeiten und Kleinkariertheiten zu zerbrechen droht, dann sollte man einfach wissen, es gibt auch dieses gemeinsame kulturelle Kapital. Und das zeigt, dass Europa als Kulturraum zusammengehört.
Frau de Jong, ich danke Ihnen für diesen kulinarischen Tipp.
Übrigens noch eine weitere Tradition, und zwar unseren Geburtstagskringel.
Den Geburtstagskringel?
Kringel, ja. Also ein Kringel ist es eigentlich nicht. Es ist sowas, wie Sie vorhin sagten, also eine Brezel.
Ja.
Allerdings nicht wie die süddeutsche Brezel, so geschwungen in der Mitte, sondern einfach übereinander gelegt. Und dieser Kringel, der ist also ziemlich groß, weil ja alle Gäste, Geburtstagsgäste davon essen müssen. Und er beinhaltet als ganz große Besonderheit Safran. Und das gibt es aber eben nur einmal im Jahr. Wahrscheinlich war auch im Baltikum der Safran sehr, sehr teuer.
Ja, und es klingt so ein bisschen nach einer baltischen Variante des Geburtstagskuchens.
Ja.
Frau de Jong, danke für Ihren Anruf und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen morgen beim speziellen Schwelgen zu Ostern.
Ja, danke schön.
Danke Ihnen.
Tschüss. Ade.
Unser Thema heute sind Bräuche und Traditionen. Was gibt es da in Deutschland und der Welt und welche Funktion und welche Bedeutung haben diese Bräuche für Sie? Hermann von Grebe ruft uns an aus Bochum. Ich grüße Sie. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen. Ich begrüße die Runde und freue mich über die Sendung, die mir doch einiges gegeben hat. Und ich möchte weniges dazu beitragen.
Bitte.
Der Weihnachtsbrauch mit dem Beköstigen des Viehs in Ställen ging bei meinem Vater so weit, dass es nicht nur Heiligabend war, Weihnachten, sondern über die 12 heiligen Nächte.
Drei Könige eingeschlossen, genau.
Zum anderen, ich stamme aus der Landwirtschaft und Forstwirtschaft und bin auch Jäger geworden. Und dort sind einige Bräuche üblich. Zum Beispiel das Trinken in der Runde muss man das Glas grundsätzlich mit der linken Hand halten. Das hat einen sicherheitlichen Aspekt. Der Reiter muss mit der rechten Hand die Zügel halten, damit sein Pferd nicht durchgeht. Genauso muss der Jäger mit der rechten Hand seine Waffe sichern und kann dadurch nur mit der linken Hand trinken. Aber wer mit der rechten Hand trinkt, muss die nächste Runde geben.
Aber Herr von Grebe, wenn ich in der Runde sitze, sitze ich ja nicht auf dem Pferd und habe rechts normalerweise keine Waffe in der Hand. Warum muss ich trotzdem mit links trinken?
Das ist üblich so. Mhm. Damit man die nächste Runde umsonst kriegt.
Ja, ach so.
Ja.
Zum Beispiel,
andererseits bei der Jagd, nach der Jagd wird das Wild zu einer Strecke gelegt. Und das Wild wird nochmal geehrt und wird erwähnt, wer es geschossen hat. Der Schütze kriegt einen sogenannten Bruch für seinen Hut. Es sind viele Traditionen, die in der Jagd noch üblich sind, die aber auch aus der Landwirtschaft kommen oder aus der Forstwirtschaft kommen. Leider ist das heute nicht mehr so gebräuchlich, weil gar nicht mehr so viele Leute in diesem Gewerbe tätig sind. Aber ich habe festgestellt, dass in vielen Berufsgewerben, sie nannten es ja schon vorhin bei den Holzleuten, die mit dem Abfallholz das Osterfeuer bestückten und so weiter. Man sollte also versuchen, diese Bräuche immer wieder zu erwähnen und aufrechtzuerhalten.
Herr von Grebe, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es in bestimmten Berufssparten möglich ist, Bräuche zu konservieren, die dann möglicherweise auch gar nicht so allgemein bekannt sind. Also diesen Trinkbrauch aus der Jagdgesellschaft kannte ich persönlich nicht. Herr Metzger, würden Sie dem zustimmen, dass es tatsächlich auch so berufsspezifische Bräuche gibt, die sich vielleicht auch noch eher konservieren können als andere?
Natürlich, die gibt es en masse, wo immer Gemeinschaften bestehen und Berufsgruppen bilden ja Gemeinschaften. Da gibt es auch spezifische Bräuche. Aber interessant ist, was Herr Grebe jetzt auch betont hat, viele dieser Bräuche drehen sich letztendlich, das haben wir heute ja auch schon vielfach gehört, um Essen und Trinken. Gemeinsames Essen, gemeinsames Trinken, das stiftet Gemeinschaft. Das ist sozusagen eine anthropologische Konstante. Alle Kulturen, wenn sich Menschen begegnen, essen und trinken gemeinsam, das geht sogar bis in die Religiosität hinein, zur Eucharistie, zum Abendmahl, darum gravitiert selbst auch religiöses Leben. Und auch wenn Politiker sich heute treffen, es gibt nicht umsonst die großen Arbeitsessen, die großen Bankette, wo man eben gemeinschaftsbildend eine Atmosphäre schafft, aus der wieder Neues entstehen kann. Essen und Trinken ist ganz, ganz wichtig.
Herr von Grebe, ich danke Ihnen für diesen Einblick in die Jägerrituale und die Jägerbräuche.
Darf ich ganz kurz noch was ergänzen?
Bitte.
In meinem elterlichen Haushalt wurde vor dem Essen gebetet. Mhm. Wir haben es so weit geführt, als ich noch Familie hier hatte. Ich bin inzwischen alleinstehend mit 82. Wir nahmen uns in der Hand und wünschten guten Appetit.
Das kennt
also auch wieder eine Gemeinschaft, ja, die beim Essen entstanden ist.
Das kenne ich auch aus meiner Familie. Herr von Grebe, vielen Dank. Ich würde gerne einen Aspekt noch aufgreifen, Herr Metzger, und zwar die Frage, was ist ein Brauch, was ist ein Ritual? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Ritual so die kleine Schwester des Brauchs ist und dass, wenn sie erwachsen ist, daraus möglicherweise ein Brauch werden kann. Denn das, was Herr von Grebe gerade beschrieben hat, dieses Verhalten beim Trinken mit der linken Hand, nicht mit der rechten, das könnte man ja auch noch unter Ritual fassen, oder?
Ja, also es sind schwierige Definitionen, die auch ineinander übergehen. Fangen wir beim Kleinsten an. Ein Ritual, das kann man allein vollziehen. Das ist sozusagen eine standardisierte Handlung, die man immer wieder so begeht und die einem persönlich etwas bedeutet. Es können aber auch mehrere sein, die an einem Ritual beteiligt werden. Ein Brauch dagegen, der setzt auf jeden Fall schon Gemeinschaft voraus. Da muss eine größere Gruppe dran beteiligt sein. Er sollte definiert sein, auch durch jährliche oder regelmäßige Wiederkehr, sollte durch eine bestimmte Tradition gefestigt sein und sollte auch schon eine Art Inhalt transportieren. Viele Bräuche, wenn wir sie jetzt erklärt haben, transportieren ja auch Inhalte. Und Bräuche sind sozusagen wieder die kleineren Schwestern der Feste. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel, das katholische Fronleichnamsfest, das ist das Fest. Die Prozession, die dort stattfindet, ist der Brauch. Damit haben wir sozusagen die drei Ebenen, die uns heute interessieren, und gerade die Beschäftigung mit der Festkultur ist ja auch etwas ganz, ganz Spannendes, wie Menschen feiern, wie sie herausgehobene Situationen ihres Lebens begehen. Da sagen sie vieles über sich selbst aus. Ich selber habe ja oft die Gelegenheit gehabt, auch Menschen in anderen Ländern und Kulturen beim Feiern zu besuchen, dabei zu sein, sie zu erleben. Da geben Menschen viel von sich selber preis. Man erfährt viel über die Mentalität auch einer Region. Man könnte fast sagen, zeige mir, wie du feierst, und ich sage dir, wer du bist.
Marie-Christiane Kornmann ruft uns an. Guten Morgen, Frau Kornmann.
Guten Morgen.
Was haben Sie zu erzählen zum Thema Bräuche, ja, also, Rituale?
Ich komme aus Südfrankreich. Ah. Und war dann auch immer bei meinen Großeltern in Nizza. Und an Ostern ist es ja so, in Frankreich gehen ja die wie überall die Glocken weg und kommen zurück. Und das wird immer mit Schokoladeglocken. Aber es war so, ab dem Moment, wo die Glocken geläutet haben, hat meine Großmutter alle Hähne im Haus aufgedreht und gesagt, das ist geweihtes Wasser. Mhm. Und sie kam auch aus einem ganz kleinen Dorf in Südfrankreich und da war das dort der Brauch. Also das geweihtes Wasser kommt ab dem Moment, wo die Glocken zurück sind.
Pflegen Sie das auch in Deutschland, diesen Brauch?
Nicht so. Also manchmal, wenn ich zu Hause bin, mache ich ein Hahn auf und denk an meine Großmutter. Aber das pflege ich, das habe ich den Kindern erzählt, aber die vergessen das.
Bedauern?
Schade.
Ja, Sie bedauern das ein bisschen, ja.
Ja, ja.
Sie haben gesagt, die Glocken kommen zurück. Also das heißt, dass die dann wieder geläutet werden dann zu Ostern.
Ja, mhm, ja, mhm. An Ostern. Ne?
Und die Schokolade dann wahrscheinlich auch sozusagen.
Ja,
als
die Schokolade. Und es ist so, dass in Frankreich kommt ja nicht der Osterhasen, aha, sondern das hat mit Henne und Glocken aus Schokolade und ein großer Fisch aus Schokolade. Also das statt Ostereier wie hier in Deutschland oder Osterhasen.
Gibt es umgekehrt Bräuche, Rituale, die Sie dann hier in Deutschland kennen und schätzen gelernt haben?
Ja, an Weihnachten diese Vorbereitung, diese Weihnachtsbäckerei, die jetzt auch nach Deutschland gekommen ist. Oder an Ostern, was ich nicht so kannte, das ist in Deutschland diese Osternacht, wo danach die Agapefeier ist. Das fand ich sehr schön. Das hatte ich in Frankreich noch nicht gesehen.
Welche Feier? Das habe ich nicht verstanden.
Eine Agapefeier. Das ist also nach der Osternacht in manchen Regionen, mhm, und Gemeinden in der Pfalz setzt man sich zusammen, isst ein Brötchen, isst Ostereier, trinkt ein bisschen Wein, hat eine Gemeinschaft und geht dann später wieder nach Hause.
Herr Metzger, das kennen Sie bestimmt, die Agapefeier?
Doch, die Agape ist eigentlich eine sehr alte christliche Tradition. Es ist das Weitergeben zum Beispiel von guten Gaben, auch von Speisen, was dann auch gemeinschaftsbildend ist. Um nochmal auf das Erste zurückzukommen, was Frau Kornmann gesagt hat. Man sieht, wie sich die Bilder gleichen. Gerade jetzt in unserer Sendezeit haben wir mehrfach sehr ähnliche Bräuche beschrieben gehört. Und dass eben auch diese Geschichte mit den Glocken in Südfrankreich erzählt wird, wenn Frau Kornmann sagt, sie kommen zurück. Das hängt mit der Vorstellung zusammen, die es auch nördlich der Alpen gibt, dass man früher gesagt hat, über die Kartage fliegen die Glocken nach Rom und am Ostersonntagmorgen kommen sie zurück. Das gilt für Südfrankreich genauso auch wie für anderssprachige Gegenden. Und das ist das Schöne. Auch in Südfrankreich dreht sich letztlich ein Großteil des Brauchtums um die Henne, um das Ei. Es sind immer wieder die gleichen Motive. Und eine besondere Pikanterie ist natürlich, dass die Fastenspeise, der Fisch, an Ostern sich dann in eine Schokoladenspezialität verwandelt. Da darf man dann wieder, es muss nicht der Fisch selber sein, man darf da auch was aus Schokolade essen.
Vielen Dank, Frau Kornmann, für diesen Eindruck aus Frankreich. Aus Berlin ruft uns Joan Clarko an. Guten Morgen.
Guten Morgen. Soll ich gleich losreden?
Sehr gerne.
Also der erste Brauch, das wir hatten, wenn man es ein Brauch oder Ritual nennt, ist es ja vielleicht egal. Meine Eltern haben immer Heiligabend, wie wir nicht Geschenke aufmachten. Erstens bin ich nicht christlich erzogen und wir haben aber einen Weihnachtsbaum und die wurde Heiligabend geschmückt und da wurden einsame oder einzelne Leute eingeladen. Und zwar immer eine Freundin der Familie. Und dann mein Vater brachte uns völlig unbekannte Leute nach Hause, die, ja, die waren in New York und hatten keine Wurzeln da, mhm, und konnten nicht nach Hause. Und die waren dann bei uns Heiligabend.
Das war in New York auch, oder?
Bitte?
Das war dann auch in New York, oder?
Es war in New York. Mhm. Und da haben wir dann Weihnachtslieder gesungen und den Baum geschmückt.
Und Frau Clarko, haben Sie diesen Brauch, einsame Menschen nach Hause einzuladen, dann auch mit nach Deutschland geholt?
Ich habe es aber nicht Heiligabend, sondern am 25., wenn wir einen Pute machen. Mhm. Da lade ich Leute ein und habe meistens 14 oder 16 Gäste. Weil da sind Leute, die, ja, Weihnachten ist für manche Leute sehr schwer. Ja, manche Leute können nicht miteinander, aber wenn sie unter anderen sind, dann geht es. Oder manche Leute haben ihre Partner verloren und diese Leute haben wir bei uns. Und das ist immer sehr schön.
Das finde ich einen schönen Brauch, Frau Clarko. Pflegen Sie den weiter.
Ja, das werde ich auch tun, solange ich kann.
Danke für Ihren Anruf.
Ich habe noch was zu Ostern, mache ich immer, das Weihnachten auch, aber das ist, machen viele Leute. Ostern mache ich immer ein Hefehahn. Ein großer, so groß wie das Blech erlaubt, ein Hahn. Mhm. Und der kommen dann die Kinder, also alle unsere Enkelkinder, Kinder, die in Berlin sind, kommen und das wird zu Frühstück gegessen.
Bei uns gibt es bis Ostersonntag immer ein Osterlamm, das gebacken wird. Ich meine jetzt nicht das aus Fleisch, sondern auch einen Kuchen. Den gibt es bei uns dann immer.
Aber ein Hefegebäck, den ich auch, was ich Marzipaneier da rein tue und sonst was. Aber das ist, da darf ich gar nicht. Das muss ich ja noch einen Tag bevor ich sterbe noch machen, wenn es gerade Ostern ist. Da werden meine Enkelkinder sonst ganz traurig. Aber ich lerne sie an.
Das nachzumachen. Wunderbar. Sie geben also diese Tradition, diesen Brauch weiter dann auch an Ihre Enkel und Ihre Kinder.
Vielen Dank. Das tue ich.
Ja, vielen Dank und ein schönes Osterfest Ihnen, Frau Clarko.
Und Ihre Sendung ist sehr interessant. Ich höre das die ganze an.
Das freut mich zu hören. Ja. Danke Ihnen. Danke.
Ja, wiedersehen.
Und vielleicht noch die kleine Ergänzung, was Frau Clarko macht, ist natürlich, obwohl sich von den christlichen Inhalten, wie sie sagt, gelöst hat, Weihnachten, wie es eigentlich sein sollte, wenn es so ist, christlich feiert und dann ausschließlich sagt, es ist ein Fest der Familie, da sind wir unter uns, oder es kommt die nächste Verwandtschaft, dann ist das natürlich viel weniger christlich, letztlich vom Sinn her, als wenn man sich öffnet. Wenn man Menschen, die sich an Weihnachten besonders alleine fühlt, mit einlädt, etwas Schöneres kann es ja eigentlich gar nicht geben. Mhm. Also da kann man nur sagen, große Bewunderung, und das mögen möglichst viele tun, denn dann, wenn andere feiern, dann fühlen sich die, die nicht dazugehören, ganz besonders ausgegrenzt. Und es gibt vor allem gerade an Heiligabend viele, viele Menschen, die sich sehr einsam fühlen.
Herr Metzger, ich würde gern einen Punkt noch mit Ihnen besprechen. Und das ist der Einfluss von Bräuchen, der manchmal unterschätzt wird. Denn Sie als Kulturanthropologe, Sie haben herausgefunden, dass die Fastnacht sozusagen den Fußball erfunden hat. Das müssen Sie erzählen.
Ja, das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und zwar bis heute in einer kleinen Stadt in England, es gibt mehrere Orte, die das pflegen, ein, man kann sagen, spätmittelalterliches Fußballspiel üblich. Darauf geht das Ganze zurück. Sowas Ähnliches gibt es übrigens auch in Florenz, Calcio Storico. Aber in Ashbourne, in Derbyshire, in der dortigen Grafschaft, da gibt es Shrovetide Football. Und da kämpfen bis zu 4000 Leute um einen einzigen Ball. Der Ball wird eingeworfen, oft sogar von Prominenten. Manchmal sind es sogar die Royals persönlich. His Royal Highness, Prince of Charles, hat mal den Ball eingeworfen vor einigen Jahren. Und wenn vor 16 Uhr ein Tor fällt, dann wird der Ball nochmal eingeworfen. Wenn er nach 16 Uhr erst ins Tor geht, dann wird das Spiel beendet. Es gibt nur zwei Spielregeln. Die eine heißt, man darf bei dem Spiel keine Friedhöfe betreten. Und die zweite, es darf niemand getötet werden. Das ist relativ eng ausgelegt. Das könnte man nicht gerade sagen. Das Spiel, das vollzieht sich vom einen Ortsteil in den anderen. Dazwischen liegt ein kleines Flüsschen. Die Upwards und die Downwards spielen gegeneinander. Auf den Fluss nimmt man keine Rücksicht. Da steht man auch mitten im Wasser und wartet dadurch, auch bei kalten Februartemperaturen. Und daraus ist dann aus solchen fastnächtlichen Spielen später der hochorganisierte Fußball geworden, der abgewandert ist in die Industriegebiete mit einem immer komplizierteren Regelwerk versehen. Und der Weltzirkusfußball, so nenne ich es einmal, hat seine Ursprünge in einem Fastnachtsbrauch. Das würde man nicht denken. Eines klingt übrigens noch sehr schön nach. Ashburn liegt in der Grafschaft Derbyshire. Und da kommt das Fußball-Derby her.
Ah, da kann man mal sehen, wie uns Tradition und Bräuche eben auch in diesem Fall aus dem Ausland bereichern. Man könnte jetzt noch die Krawatte erwähnen, die aus Kroatien kommt. Genau. Oder die Polka aus Polen, das Feuerwerk aus China zum Beispiel, um dann am Ende, am Silvesterabend, die bösen Dämonen zu vertreiben. Sie haben zu Beginn dieser Stunde etwas ganz Wichtiges angesprochen. Und das ist sozusagen das Schützenswerte und das zu Schützende an den Bräuchen. Und dafür gibt es das immaterielle Kulturerbe der UNESCO, zum Beispiel die schwäbisch-alemannische Fastnacht, die steht auf dieser Liste. Sie sind
auch
da,
der rheinische Karneval.
Auch der rheinische, oh, das dürfen wir auf gar keinen Fall unterschlagen. Auch der rheinische Karneval.
Ganz wichtig.
Professor Metzger, Sie sind internationaler Experte, gerade was die Fastnacht betrifft. Wie wichtig ist das, dass bestimmte Bräuche, Traditionen auf dieser Liste der UNESCO stehen?
Ja, Work-Life-Balance für Menschen ist ganz wichtig. Nehmen wir jetzt nur mal das Beispiel Fastnacht, Fasching, Karneval. Es gibt keinen anderen Brauch, wirklich keinen anderen Brauch, der Jahr für Jahr Millionen Menschen, so kann man es sagen, auf die Beine bringt und Gemeinschaft stiftet. Diese feste Bräuche, Traditionen, ein Teil des kulturellen Erbes, da gehören natürlich auch Handwerkstechniken dazu, bestimmte Fertigkeiten, die sind schützenswert, denn heute durch die Globalisierung tritt es ja oft ein, dass die Welt immer gleicher wird. Es gibt zunehmend mehr Orte auf der Welt, die gleich aussehen wie andere. Es werden auch alte Traditionen, kleinräumige Traditionen manchmal nicht mehr weitergepflegt. Dialekte zum Beispiel sterben aus und anderes mehr. All das zu schützen, die kulturelle Vielfalt der Menschen zu erhalten und bestimmte wichtige kulturelle Ausdrucksformen weiterhin zu pflegen, ihnen eine besondere Wertschätzung zukommen zu lassen, sie im internationalen Vergleich auch sichtbar zu machen. Das hat sich die UNESCO zur Aufgabe gemacht mit einer Konvention. Das ist das wichtigste Mittel, das die UNESCO besitzt, um ganz bestimmte Dinge durchzusetzen. Mit einer Konvention, die 2003 entstanden ist und 10 Jahre später, 2013, ist auch Deutschland dieser Konvention beigetreten. Und es gibt heute schon eine stattliche Liste von fast 100 kulturellen Ausdrucksformen, darunter viele Feste und Bräuche, die die UNESCO auf einer nationalen Liste gelistet hat und in besonderer Weise schützt.
Die kann man auch im Internet einsehen.
Ganz
apropos,
genau.
Apropos Internet, Professor Metzger, Sie erstellen eine Datenbank zur europäischen Folklore. Mhm. Finde ich hochspannend. Wenn ich mir jetzt mal die Europakarte vorstelle und Sie müssten jetzt Gegenden rot färben, in denen noch besonders viele Bräuche gepflegt werden, wo wäre es denn am meisten rot?
Naja, also ganz stark in Südeuropa. Ich würde Spanien an der Spitze sehen. Mhm. Spanien ist ein ungemein feierfreudiges Land und einer Statistik zufolge beginnt in Spanien alle 20 Minuten eine historische Fiesta. Da ist was los. Spanier wissen zu feiern.
Zuckerfest, Fastenbrechen in den muslimischen Gemeinden. Mittlerweile ist es ja in den Großstädten gang und gäbe, dass auch Nicht-Muslime eingeladen werden. Es gibt also eine Verbindung, ein Zusammenbringendes von Bräuchen und Traditionen. Das heißt, wir sollten auch zusehen, dass wir die weiter pflegen, dass wir sie weiter schützen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Auch die Begegnung der Kulturen, gerade wenn es um Fastenzeit geht, das ist eine christliche Tradition, es ist aber auch eine muslimische Tradition. Ramadan einerseits, Fastenzeit andererseits, da kann man ja auch vergleichen. Da kann man sich begegnen und auf gleicher Augenhöhe unter gegenseitiger Wertschätzung. Das wäre eigentlich das Wünschenswerte. Darauf sollte man in Zukunft zuarbeiten. Das ist auch die Herausforderung auf dem Feld der Feste und Bräuche.
Das war im Gespräch heute zum Thema Bräuche und Traditionen. Ich bedanke mich bei Professor Dr. Werner Metzger von der Universität Freiburg für seine fachkundige Unterstützung und natürlich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anregungen und Beiträge. Haben Sie ein schönes Osterwochenende, egal wo und wie Sie es begehen.